Guten Morgen.
Ich möchte heute über die Gegenwart und die Nähe Gottes sprechen. Eine kleine Geschichte am Anfang. Ihr kennt die Geschichte, wo Jesus zum finalen Showdown nach Jerusalem einzieht und sich einen Esel leiht. Kennt ihr die? Ja? Habt ihr euch schon mal überlegt, dass es sehr, sehr spannend ist, ein Jünger Jesu zu sein? Stellt euch mal vor, Jesus sagt zu euch, also ihr geht jetzt mal nach rein, da steht an der rechten Seite ein Ferrari. Ihr steigt da ein und wenn euch jemand fragt, was machst du da, dann sagt ihr, der Meister bedarf seiner und dann würden sie euch damit wegfahren lassen. Und dann, ja, also Jünger Jesu ist eine faszinierende Sache. Ich möchte klarstellen, ich propagiere nicht Autodiebstahl, sondern dass es manchmal ungewöhnlich sein kann, mit Jesus zusammen zu leben. Ja, dieser Einzug nach Jerusalem, die haben also den Esel ausgeliehen. Ich möchte das verwenden, um zu veranschaulichen, worüber ich sprechen möchte. Die haben den Esel ausgeliehen, Jesus hat sich auf den Esel gesetzt. Die Leute haben Hosianna geschrien, sie haben Palmzweige abgerissen, sie haben ihre Mäntel vor ihm auf den Boden geworfen. Der Esel hatte den Tag seines Lebens, ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist. Der dachte, das wäre für ihn, logischerweise. Es gibt noch mehr Ähnlichkeiten zwischen dem Esel und mir, aber auf jeden Fall saß Jesus auf diesem Esel und zog nach Jerusalem ein. Und die Menschen haben Hurra geschrien und Hosanna. Und was hat das mit der Gegenwart Gottes zu tun? Oft nehmen wir die Gegenwart Gottes so, wie die Menschen, die da am Wegesrand standen, die Hosanna und Hurra geschrien haben und die Palmzweige auf den Boden gelegt haben und die ihre Kleidung hingelegt haben. Aber dann kommt dieser Esel, wenn du jetzt unter den Zuschauern bist, irgendwann an dir vorbei, hält dort an. Jesus blickt in deine Richtung und du siehst in seine Augen. Und dieser Moment von Intimität und Nähe, das meine ich, wenn ich heute über Gegenwart Gottes spreche. Ich meine also nicht Allgegenwart, ich meine auch nicht Gottes Herrlichkeit, sondern eine Nähe und eine Intimität, die Gott mit Menschen haben möchte. Lasst uns einen Augenblick beten. Vater, danke, dass du hier bist. Danke, dass wir hier sind. Danke, dass du Herr bist. Danke, dass deine Nähe und dein Angesicht das sind, wofür du uns bestimmt hast. Wir bitten dich, dass wir das mehr verstehen dürfen, mehr erkennen dürfen. Danke auch, dass ein Teil deiner Herrlichkeit mit uns gehen soll. Wir bitten dich, dass du jetzt jeden Einzelnen hier abholst, dass du Dinge im Herzen offenbarst und ans Tageslicht bringst, die du offenbaren möchtest, Herr. Und dass du uns ein Stück weiter und ein Stück näher zu dir hinführst. Danke, Herr. Amen. Gut, also mit dieser kleinen Geschichte habe ich illustriert, was ich unter Nähe und Gegenwart Gottes verstehe. Aber ich möchte das ausführlicher erklären, was ich darunter verstehe, anhand eines Teils aus dem Alten Testament, nämlich der Stiftshütte. Ihr kennt die Stiftshütte? Diejenigen, die das nicht kennen, kurz eine Erklärung des Hintergrundes. Gott hatte sich damals ein Volk auserwählt, das Volk Israel. Dieses Volk Israel war jahrelang, 430 Jahre etwa, in Gefangenschaft. Und dann hatte Gott gesagt, ich führe euch raus aus dieser Gefangenschaft. Dieses Volk Israel, das waren die Menschen, an denen die Welt sehen sollte, wie gut Gott ist. Und mitten in der Wüste sagte Gott dann, baut ein zerlegbares Heiligtum. Macht Sinn, wenn man auf Wanderschaft ist. Baut ein transportables Heiligtum. Er nannte das Stiftshütte, Zelt der Begegnung mit Gott. Also ein Ort der Begegnung mit Gott. Jetzt haben die das nicht einfach so gebaut, wie es ihnen vorgeschwebt ist. Die dachten sich nicht, ja gut, machen wir mal einen Bauplan, gucken wir, was wir alles haben. Sondern bei diesem Zelt der Begegnung war es so, dass Mose auf den Berg geführt wurde, auf einen Berg. Und dann hat Gott ihm in einer Vision genau gezeigt, wie dieses Zelt der Begegnung aussehen soll. Und hat gesagt, das ist ein Modell für die Zeiten. Das ist ein Modell, wie man zu Gott kommen kann. Denn ganz im Inneren dieses Zeltes der Begegnung, da war das, wovon ich heute sprechen möchte, die Nähe, die Gegenwart Gottes. Mose bekam also die Anweisung, wie sie das bauen sollten. Sie bauten das. Und ich werde es jetzt erklären, welche Bestandteile dieses Zelt der Begegnung hatte oder die Stiftshütte.
Und wir überlegen uns dabei einige Sachen. Das Ganze hatte also einen äußeren Rahmen. Ich zeichne den Grundriss davon. Außen waren Säulen. Diese Säulen waren durch Stangen verbunden. An den Säulen hingen Vorhänge. Man könnte wahrscheinlich ein ganzes Jahr über dieses Zelt der Begegnung predigen, weil die verschiedenen Bestandteile alle eine Bedeutung haben. Aber ich gehe nur auf die essentiellen Sachen ein. Dieses Zelt der Begegnung hatte also eine Außenabgrenzung. Das heißt, es gab die Möglichkeit, entweder draußen zu sein oder drinnen zu sein. Und es hatte vorne einen Eingang, der ebenfalls durch Vorhänge verdeckt war. Direkt hinter diesem Eingang kam ein Brandopferaltar. Auf diesem Brandopferaltar wurden hauptsächlich Tiere verbrannt. Zum Opfer für die Sünden. Das heißt, wenn jemand gesündigt hatte, es gab genaue Regeln, die Gott festgelegt hatte, dann kam er mit einem bestimmten Tier. Das wurde dort verbrannt. Derjenige legte beispielsweise seine Hände auf den Kopf dieses Opfertieres und bekannte seine Sünden und übertrug die so förmlich auf das Tier, und dann wurde das Tier an seiner Stelle geschlachtet und verbrannt. Das war der Weg, den Gott damals gezeigt hatte. Was führte hier zur Vergebung der Sünden? Das war ein Sündopfer, um die Sünden vergeben zu bekommen. War das das Tier, das hier hingerichtet wurde? Nein, das war der Weg, wie die Menschen reingekommen sind in dieses Heiligtum. Das war die Art und Weise, wie Gott festgelegt hatte, dass die Sünden vergeben werden können. Aber das Opfertier an sich hatte keine Fähigkeit, Sünden zu vergeben. Wir sind manchmal irritiert von diesen Vorgängen im Alten Testament. Aber wenn wir uns überlegen, was dahinter steht, dann entdecken wir oft, dass das Gleiche dahinter steht wie heute auch. Hier kam ein Mensch im Glauben und bat um ein stellvertretendes Opfer, das seine Sünden trug. Gott hat damals Tiere akzeptiert, die diese Sünden übertüncht haben. Aber letztendlich geschah dort genau das Gleiche. Jemand kam und bereute und übertrug seine Sünden auf ein Opfer, das an seiner Stelle starb. Es ist das Gleiche wie heute mit Jesus Christus. Es gab keinen anderen Weg in dieses Heiligtum hinein. Nur durch den Fronteingang und nur am Brandopferaltar vorbei. Es gibt heutzutage keinen Weg in die Nähe und Gegenwart Gottes, der nicht über das Opfer Jesu Christi führt. Dieser umzäunte Bereich war nicht überdacht, er war offen, deswegen waren sie in der Wüste, damit es da nicht reinregnet. Hier drin befand sich ein Wasserbecken. In diesem Wasserbecken führten die Priester dann verschiedene Reinigungen durch, auf die ich gar nicht im Detail eingehen möchte. Dieses Wasserbecken konnte man erst nach dem Opfer erreichen. Egal, wie wir uns reinigen, natürlich sollen wir uns rein halten und unser Leben dem anpassen. Aber das Opfer kommt immer zuerst. Wir überlegen uns parallel dazu noch, wo Menschen stehen oder in welchem Zustand die Menschen sind. Welche Menschen stehen jetzt hier draußen vor dieser Stiftshütte und wollen nicht rein? Was sind das für Menschen? Jetzt übertragen auf das Heutige. Wenn wir sagen, dieses Opfer, das ist Jesus Christus, was für Menschen sind außerhalb, die ihn ablehnen? Oder die das noch nicht wissen, dass es hier einen Eingang gibt und dass es da ein Opfer gibt. Also, hier draußen sind Sünder. Es geht von diesem Bereich, wo man das Opfer Jesu Christi angenommen hat, dann tiefer rein in Richtung seiner Gegenwart. Gibt es Menschen, die hier draußen verharren? Ich benutze eine biblische Geschichte, um zu veranschaulichen, dass es Menschen gibt. In einem bestimmten Punkt der Geschichte, da hatte Gott gesagt, alle Menschen, alle Israeliten sollen auf ein Signal hin zu mir auf den Berg kommen. Die sollen zu mir kommen. Und was haben die Israeliten gesagt? Nein, sie haben gesagt, geh du, Mose. Wir bleiben hier draußen. Dass das Opfer für uns gilt, das genügt uns. Wir wollen nicht weiter rein. Es gibt also tatsächlich Menschen, die sagen, die Sache mit der Sündenvergebung ist ja ganz nett und auch notwendig, denn ich habe erkannt, dass ich das brauche, aber ich will nicht weiter rein. Letztendlich, weil ich mein altes und mein neues Leben gleichzeitig führen möchte. Das eigentliche Zelt. Es war ein Zelt mit ziemlich vielen Schichten und sehr kompliziert und komplex gebaut, mit Fellen und feinsten Gewebs. Und die verschiedenen Bestandteile haben, wie gesagt, eine Bedeutung. Aber letztendlich war es ein Zelt, das in der im Verhältnis zwei Drittel dann noch einmal geteilt war durch einen weiteren Vorhang. Dieser Vorhof hier, dieser Außenbereich, der hieß Vorhof. Der Innenbereich hieß das Heilige und der hintere Bereich, der hieß das Allerheiligste. Also die heutzutage kommen wir durch das Opfer Jesu Christi in einen Bereich. Und wenn wir dann weiter vorgehen in das, was Gott heilig nennt, dann sind da verschiedene Bestandteile, verschiedene Dinge, die damals, wie gesagt, diese Stiftshütte war ein Modell, die damals vorgezeichnet wurden. Was befindet sich im Heiligen als erstes? Da gab es eine eigenartige Sache, die Gott veranlasst hat, nämlich Schaubrote. Einmal in der Woche wurde Brot gebacken, ganz frisches Brot aus besten Zutaten, die wurden hier ausgelegt. Die waren heilige Schaubrote und nach einer Woche wurden die wieder rausgenommen und die Priester durften diese Brote essen. Diese Brote stehen für das Wort Gottes, das Brot des Lebens. Wenn wir reingekommen sind, dann können wir vom Brot des Lebens essen, wir können vom Wort Gottes nehmen und wir können verstehen, worum es dabei geht. Das heißt, in Gottes Nähe kommen wir am Opfer Jesu vorbei und durch das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist einer der Bestandteile auf dem Weg in Gottes Gegenwart. Dann gibt es in diesem heiligen Bereich noch etwas weiteres. Was gibt's da noch? Richtig, da gab es einen Ölleuchter. Die Priester mussten jeden Tag Öl nachfüllen, beziehungsweise einen, das war ein siebenarmiger Leuchter, einen dieser Leuchter löschen, den Docht kürzen, den Leuchter pflegen und dann das Ganze mit den weiteren machen, bis alle sieben Leuchter wieder frisch und rein brannten. Das Öl steht für den Heiligen Geist. Öl steht fast überall in der Bibel für den Heiligen Geist. Das heißt, wenn wir hier in die Nähe Gottes kommen, dann gibt es da einen Anteil an Geist Gottes, den wir haben müssen, an dem wir vorbeikommen oder der uns erfüllt. Also es ist nicht nur das Brot, nicht nur das Wort Gottes, sondern was uns in seiner Nähe begegnet oder uns in seine Nähe bringt, das ist auch der Geist Gottes, das lebendige Wort Gottes. Der Geist Gottes kommt und macht das Wort lebendig. Du schlägst dieses Buch auf und liest Dinge, die du vorher noch nie gesehen hast darin. Und Gott spricht zu deinem Herzen. Gott hat Gaben, die er dir gibt. Gott hat Liebe, die er in dein Herz ausgießt. All diese Dinge geschehen durch den Geist Gottes. Der Geist Gottes ist wesentlich, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Der Geist Gottes spricht zu unseren Herzen, aber lieber Vater, der Geist Gottes, das Öl Gottes, hier im Heiligtum. Der dritte Bestandteil noch da drin, ein Räucheraltar, genau. Wofür steht der Räucheraltar? Wie sah das aus? Es gab ganz bestimmte Gewürze und Harze, die zusammen mit glühenden Kohlen dort verbrannt wurden. Und dann stieg Rauch auf. Und dieser Rauch, der war das Räuchern auf dem Räucheraltar im Heiligtum. Der Räucheraltar steht für Gebet. Wir sehen das in der Offenbarung. Diese ganzen Bedeutungen, die finden wir irgendwo anders in der Bibel, so wie die Bibel sich immer selbst erklärt. Oder meistens. Das sind die Gebete der Heiligen, die zu Gott aufsteigen. Das heißt, wir kommen von außen durch das Opfer Jesu Christi. Was wir in Gottes Nähe erfahren, was in Gottes Nähe uns bringt, das ist Wort Gottes, das ist das Öl des Heiligen Geistes und das sind unsere Gebete. Und oft machen wir genau hier Stopp. Wir halten genau hier an. Wir sagen, das ist es. Ja? Wir sind so froh, da reingekommen zu sein. Hier draußen, das ist der Bereich Lobpreis. Hier drin haben wir einen Bereich Lobpreis und Anbetung. Und dann kommen wir und dann lesen wir das Wort Gottes in unserer stillen Zeit oder beschäftigen uns mit dem Wort Gottes oder haben eine Predigt. Und dann kommt der Heilige Geist und wir fühlen uns so gut und wir spüren die Annahme. Und dann kommen unsere Gebete vor Gott und wir sprechen unsere Gebete und wir danken und wir bitten. Und dann gehen wir wieder. Ist das oft so? Also ich erwisch mich dabei immer wieder, dass ich vor dem Allerheiligsten Schluss mache, stoppe. Aber das ist nicht alles. Es gibt eine Bibelstelle, die sagt, ich schreibe euch Kindern, 1. Johannes 2, Vers 12 bis 14, ich schreibe euch Kindern, denn ihr habt den Bösen überwunden. Das sind die hier draußen. Ich schreibe euch jungen Männern, denn ihr seid stark und kraftvoll und das Wort Gottes bleibt in euch. Und ich schreibe euch Vätern, weil ihr den kennt, der von Anfang an ist. Wenn wir weiter reingehen, was befindet sich im Innern des Allerheiligsten? Eine Bundeslade, richtig. Gott hatte gesagt, macht mir einen Kasten von Akazienholz, überzieht ihn mit Gold und nennt ihn Bundeslade. Die Bundeslade wurde von zwei Cherubim, das sind Engelgestalten, bewacht, die ihre Flügel über die Bundeslade ausbreiteten. Und auf der Bundeslade gab es einen sogenannten Gnadenstuhl oder Thron der Gnade, von dem aus Gott zu demjenigen, der da reinkam, sprach. Im Allerheiligsten die Bundeslade. Was ist in der Bundeslade drin? In diesem Allerheiligsten, in der Gegenwart Gottes, da ist die Bundeslade. Und in der Bundeslade sind drei Sachen. Da ist einmal der Stab Aarons. Es gab mal so einen kleinen Streit, wer denn jetzt eigentlich was tun darf und wie leitet in der Gemeinde. Und dann sagte man, dann legt alle eure trockenen Wanderstäbe dahin. Und der Stab, der am Morgen gekeimt hat, das ist der richtige. Solche Dinge mag ich, die sind sehr, sehr schlecht zu manipulieren. Der Stab Aarons, der hatte also gekeimt am nächsten Tag. Er hatte nicht nur gekeimt, er hatte Blätter, Blüten, Mandeln, alles. Woraufhin er als Stab nicht mehr so tauglich war zum Laufen und auch aus anderen Gründen hatte die Gemeinde dann Befehl, ihn in der Bundeslade aufzubewahren. So ein Stab steht für Autorität. Das heißt, wenn wir in diese Gegenwart Gottes kommen, in diese Nähe Gottes kommen, dann gibt es da eine Schwelle, nämlich die Autorität Gottes. Wir müssen uns der Autorität Gottes unterordnen. Wir werden da noch drauf zurückkommen. Als zweites gab es dort die Gesetzestafeln. Das Gesetz, die 10 Gebote, die Gott auf dem Berg empfing, die wurden auch dort aufbewahrt. Die stehen für Gottes geoffenbarten Willen. Gott offenbart seinen Willen. Und wenn wir in seine Gegenwart kommen und in seiner Gegenwart sind, dann tun wir gut daran, diesen Willen zu kennen oder zu erkennen. Und dann war da noch ein Krug mit Manna. Die Israeliten zogen durch die Wüste und Gott versorgte sie auf übernatürliche Art und Weise mit etwas, was jeden Morgen wie Tau vom Himmel fiel und es schmeckte so ein bisschen wie Honigsemmel und man konnte es mahlen und backen und es war übernatürliche, vollständige und vollkommene Versorgung für ihre Leiber. Das heißt, diese drei Dinge, die ließ Gott dort im Allerheiligsten aufbewahren. Ein Zeichen seiner Autorität, ein Zeichen seines geoffenbarten Willen und ein Zeichen der vollkommenen, völligen Versorgung durch ihn. Wenn wir vorher gesagt haben, dass wir im Außenbereich Lobpreis haben, hier Lobpreis und Anbetung, dann sind wir hier im Bereich, wo wir Gott anbeten und Gemeinschaft mit ihm haben. Was für Menschen befinden sich in diesem Allerheiligsten hier? Wer ist da drin? So an biblischen Gestalten. Die Priester durften rein, die hohen Priester. Und als allererster durfte rein, das war Mose. Ich lese euch das vor. Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht. 2. Mose 33, Vers 11. Wie ein Mann mit seinem Freund redet. Dann kehrte er zum Lager zurück, aber sein Diener und Jünger Josua, der Sohn Nuns, wich nicht von der Stiftshütte. Also diese Gemeinschaft, der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht wie ein Mann mit seinem Freund. Wen wir da drin noch finden, das ist, viele Leute denken, ja, einmal im Jahr der hohe Priester und den musste man dann rausziehen, wenn er irgendwie fehlgegangen war. Das, was dieses Allerheiligste symbolisiert, die Gemeinschaft mit Gott, die Gegenwart Gottes, das haben viel mehr Menschen genossen. Abraham, Gott wollte eine Stadt verderben und er kam runter, um erstmal mit Abraham drüber zu reden und hat mit ihm zu Abend gegessen. Und dann brachen die Männer auf, 1. Mose 18, Vers 16, und wandten sich nach Sodom und Abraham ging mit ihnen, um sie zu begleiten und der Herr sprach, wie könnte ich vor Abraham, Klammer auf, meinem Freund, verbergen, was ich tun will? Also, wenn wir das als Sinnbild für Gemeinschaft und Gegenwart Gottes brauchen, dann finden wir hier nicht nur Mose, sondern wir finden auch noch Abraham. Wir finden, wie hieß der entrückt wurde? Henoch. Wir finden viele Leute. Wir finden David. David schreibt im Psalm 27, Vers 8, mein Herz hält dir vor, dein Wort, ihr sollt mein Angesicht suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Angesicht. Jetzt müssen wir uns beschäftigen damit, wer sich hier in diesem Vorhof aufhält. Nicht im Vorhof, sondern im Heiligtum. Wer ist zwischen Ölleuchter, zwischen Räucheraltar und zwischen dem Brot, dem Schaubrot? Wer ist zwischen dem Wort Gottes und dem Geist Gottes, den Geistesgaben und dem fleißigen Beten stecken geblieben? Wer hängt da? Eli zum Beispiel, der durfte ins Allerheiligste. Ich vermute, er war da, obwohl man nie weiß, ob sie das damals noch alles eingehalten haben. Eli beispielsweise wäre jemand. Im Augenblick geht's darum, wer hier vorne hängen geblieben ist. Ja. Hängen geblieben hier ist beispielsweise eine junge Frau mit Namen Martha. Jesus ging mal in Richtung Jerusalem und sie zogen weiter. Das steht in Lukas 10, Abvers 38. Sie kommen in ein Dorf. Da ist eine Frau mit Namen Martha, die ihn aufnimmt. Diese Frau hat eine Schwester und die heißt Maria. Maria setzt sich dem Herrn zu Füßen und sie hört seiner Rede zu. Martha macht sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und schließlich trat sie herzu und sprach, Herr, fragst du denn gar nicht danach, dass mich meine Schwester lässt alleine dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist notwendig. Das ist gut, ne? Eins aber ist notwendig. Also im Gegensatz zu dieser ganzen Mühe ist eine Sache notwendig. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Also wir haben hier draußen eine Frau, die Martha heißt und die schwer beschäftigt ist. Ihr alle habt schon Predigten in dieser Richtung gehört. Diese Marthas, die zwischen Wort Gottes und Gebet und Geistesgaben und Lobpreis hin und her wetzen und so beschäftigt sind, dass sie niemals dazu kommen, ihrem Herrn von Angesicht zu begegnen. Jesus sagt, du hast so viel Sorge und Mühe. Du tust so viel. Du bist hier und betest für die gesamte Gemeinde. Du bist hier und du suchst den Geist Gottes. Du bist hier und du liest im Wort Gottes und dann gehst du wieder ins Gebet und dann beschreibst du deine Kreise in diesem Heiligtum. Aber eins ist wirklich notwendig. Maria hat das gute Teil erwählt, nämlich vor mir zu sein und mit mir zu sein und mein Angesicht zu suchen, meine Worte zu hören. Und das soll nicht von ihr genommen werden. Wenn jemand predigt, dann hat er immer so ein bisschen schlechtes Gewissen, das auszulegen, ne? Weil er Angst hat, dass alle Marthas jetzt da reinrennen und keiner mehr was tut. Aber letztendlich ist das ein Ort, der für uns eine Durchgangsstation ist. Wir müssen da durch. Wir müssen durch diese Dinge durch, um dann in Gottes Gegenwart und Gemeinschaft zu kommen. Wen haben wir noch hier? Wir haben hier noch mehrere Leute. Es gab ein Gleichnis, das Jesus erzählt hat von einem jungen Mann, jung und zornig, der weggelaufen ist von zu Hause und der, nachdem er Schweine gehütet hat und das Schweinefutter nicht essen durfte, wieder nach Hause zurückgegangen ist. Und dieses Gleichnis heißt Gleichnis vom liebenden Vater, manchmal auch Gleichnis vom verlorenen Sohn. Als der wieder zurückkommt, wo ist der? Ganz innen drin. Vater, ich habe gesündigt. Ich habe Schlechtes getan. Mein Sohn. Und sie sind wieder zusammen. Aber wo ist der ältere Sohn? Der ältere Sohn ist hier draußen. Warum ist der hier draußen? Der ältere Sohn ist jemand, der den Vater überhaupt nicht kannte. Der die ganze Zeit mit ihm zusammen war, der die ganze Zeit gesagt hat, ja, ich muss beten. Nein, in diesem Gleichnis. Ich muss die Schafe hüten, ich muss fürs Haus sorgen, ich muss dies tun und das tun und das tun. Und der Vater sagt, du hättest jederzeit mit mir Gemeinschaft haben können. Alles, was meines, ist dein. Du hättest mich jederzeit sehen und mir begegnen können. Aber der ältere Sohn, der wusste das nicht. Der hatte ein völlig falsches Vaterbild. Er wusste gar nicht, dass es diesen Raum gibt. Und ich glaube, genauso gibt es heutzutage eine Menge Leute, die hier sind, die froh sind, dass sie dieser Welt entkommen sind, die nicht gesagt haben, nein, ich will das für mich behalten. Sündenvergebung ist ja ganz nett, aber ich will mein Leben so weiterführen wie bisher. Und die sagen, ja, hier, das Wort Gottes, oh, ist das gut. Und beten, dass Gott meine Gebete hört. Das ist, und der Geist Gottes und das Wort Gottes und, aber die niemals wussten, wie der Vater wirklich ist. Dass der Vater mit ausgebreiteten Armen dasteht und sagt, komm in meine Gegenwart. Ich will mit dir reden, wie ein Freund mit seinem anderen Freund von Angesicht zu Angesicht. Dann fehlt uns noch eine Person. Im Außenbereich steht hier noch, ganz traurig, eine Person, die weiß, dass es die Gegenwart Gottes gibt und der gesagt wurde, du bist nicht gut genug. Die sich schämt. Beispielsweise die Sünderin, die völlig zerbrochen war von dem Leben, das sie geführt hat. Und die dachte, alles, was sie zu erwarten hat, ist irgendwo so im Grenzbereich. Die ist nicht drin, obwohl sie weiß, dass die Nähe Gottes das ist, was sie braucht. Aber sie hat falsche Scham, weil ihr ganzes Leben zu ihr gesagt hat, du bist schlecht. Die Frau am Jakobsbrunnen, die mittags in der Hitze rausging, nur damit sie keinen Menschen sehen musste. Und die Jesus dann langsam aber sicher dahin führt, dass sie sieht, sie darf da rein und da drin ist lebendiges Wasser. Wir haben jetzt eine ganze Menge Leute hier einsortiert. Hier drin fehlt noch jemand. Im Allerheiligsten liegen zwei Menschen, die tot sind. Ananias und Sapphira. Ich möchte das nur hinzufügen, wenn du die Absicht hast, dich der Gegenwart Gottes zu nähern, und du hast aber gleichzeitig die Absicht, deinen eigenen Willen weiter zu tun oder dich der Autorität Gottes zu widersetzen, dann gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass man dich hinaustragen wird und beerdigen wird. Ein Punkt, den ich noch interessant fand, aber bei dem ich nicht tiefer drauf eingehen will, das ist der, wo kommt das Licht her? Hier im Außenbereich, wo du weißt, dass deine Sünden vergeben sind. Tageslicht und so ein bisschen was von hier. Hier im Heiligtum zwischen Ölleuchter und Schaubroten und Räucheraltar, da kam das Licht woher? Neben dem Ölleuchter, wo kam das Licht her? Und im Allerheiligsten kam das Licht woher? War es da finster? Von Gott. Gott sagt über sich, dass in der Endphase dieses Buches, in der neuen Stadt Jerusalem, das Licht von ihm ausgehen wird. Es war da drin hell, weil seine Gegenwart da war, seine Herrlichkeit da war. Gut, fassen wir an dieser Stelle nach der Einleitung also mal zusammen. Es gibt Sünder, die sind außerhalb. Durch das Opfer Jesu Christi, wir sprechen ja über die Nähe und Gegenwart Gottes, durch das Opfer Jesu Christi kommen wir rein erstmal ins Reich Gottes. Dieses Reich Gottes lässt uns dann, weil Gott uns einen freien Willen gegeben hat, Möglichkeiten offen. Wir können hier draußen bleiben und sagen, ist ja super, dass ich erlöst bin. Ich hoffe, ich schaffe es, dass ich nicht auf irgendeine Art und Weise wieder rausgeschmissen werde. Aber das Weitere mag ich nicht, weil mein bisheriges Leben mir zu wertvoll ist. Geh du, Mose. Lass dich in der Gegenwart Gottes verändern. Ich möchte so bleiben, wie ich bin. Ich glaube nicht, dass es funktioniert, aber es ist eine Personengruppe, die wir im Alten Testament finden. Aber dann gibt es weiter das Heiligste, das Brot, das Wort Gottes, die Gebete, Geistesgaben und dass der Geist das Wort Gottes lebendig macht. Und durch all diese Dinge hindurch nimmt die Nähe und Intensität und die Gegenwart Gottes zu und dann können wir mit ihm wirklich Gemeinschaft haben. Wozu? Wozu? Warum sollten wir das? Hallo, hier draußen wird die Welt gewonnen. Ha? Das ist das Kind, das versteht, mir sind die Sünden vergeben. Das hier ist der junge Mann, der sieht, ich bin stark und mächtig, das Wort Gottes ist in mir, die Geistesgaben sind da. Da wollen die meisten hin. Geht mal in die Gemeinden. Da wollen die meisten hin. Ich will Kraft erleben, ich will die Geistesgaben. Ich will, dass meine Gebete erhört werden. Ich will, wenn die Gitarre klingt, dann sollen die Heiden von der Straße reinkommen und sagen, ich will das, was du hast. Da wollen die Leute hin. Warum sollten wir uns nach dem Allerheiligsten ausstrecken? Weil Gott da ist. Ja, wir haben das vorher schon gelesen, diesen einen Psalm, wo David sagt, mein Herz hält dir vor dein Wort. Ihr sollt mein Angesicht suchen. Und deswegen suche ich, Herr, dein Angesicht. Psalm 42. Wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, schreit meine Seele Gott nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht sehe? Psalm 103, Vers 7. Die Kinder Israels wussten von Gottes Tun, Mose aber sah sein Angesicht. Wisst ihr was? Wir sind dafür geschaffen. Wir sind dafür geschaffen, ein Gegenüber für Gott zu sein. Wir sind nicht dafür geschaffen, diese Welt zu erretten. Das ist ein Begleiteffekt, an dem wir ein bisschen mehr machen könnten, okay. Aber grundsätzlich hat Gott uns als Gegenüber geschaffen. Wenn er Interesse hätte, in dieser Welt stärker zu wirken, dann hätte er Engel, deren Fähigkeiten die unseren bei weitem überschreiten. Das ist das, was du dein ganzes Leben lang gesucht hast. Die ganzen Lieder, die wir heute Morgen gesungen haben, die meisten davon handelten davon, ich will in deine Gegenwart, ich will in deine Nähe, ich will in deinen Arm. Ich will dich von Angesicht zu Angesicht sehen. Ich brauche deine Nähe. Ich brauche das. Ich lass mich fallen. Gut, das ist also der Kern des Heiligtums. Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wir hatten festgestellt, dass der Mensch dafür geschaffen ist. Wir haben gesehen, dass hier Menschen drin sind wie Mose, Abraham, David. Also ist es nur was für ausgesuchte Heilige. Nein? Nein, natürlich nicht. Wie du vorher völlig richtig gesagt hast, ist der Vorhang von oben bis unten zerrissen. Ich lese jetzt aus dem Hebräerbrief und keine Angst, ich komme auch irgendwann zu einem Ende. Der Hebräerbrief schreibt sehr viel über die Bedeutung, die diese Stiftshütte tatsächlich hat, vor allen Dingen im 9. Kapitel, das kann ich nur empfehlen. Ich lese zwei kurze Stellen, Hebräer 10, Vers 19, weil wir jetzt, liebe Geschwister, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum. Mehr gar nicht, sondern durch das Blut Jesu können wir hier reinkommen. Wir sind berechtigt. Du musst nicht hier draußen bleiben. Du musst nicht hier draußen abarbeiten. Du musst nicht hier stehen und traurig reingucken und sagen, oh ja, ich wäre so gerne in Gottes Nähe, aber ich bin ja so froh, dass ich überhaupt hier sein darf. Sondern, weil wir jetzt, liebe Geschwister, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum. Und in Hebräer 4, Vers 16 heißt es, darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade. Der Thron der Gnade war dieser Thron in der Mitte der Bundeslade. Von dort aus, dort manifestierte sich die Gegenwart Gottes und von dort aus sprach Gott mit Mose. Also darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu diesem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu jeder Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Durch das, was Jesus Christus am Kreuz von Golgatha getan hat, haben wir jederzeit Zugang, hier reinzukommen. Also, warum sollten wir da reingehen? Wozu? Weil es das ist, was unser Herz verlangt. Und wie kommen wir da rein? Wer kommt da rein? Jeder von uns. Durch das Blut Jesu. Was wir jetzt machen werden, ist, ich würde noch gerne beten. Ich möchte vorher noch mal kurz die Zustände, in denen Christen oder in denen Menschen sich befinden, herausstellen. Einmal gibt es den Sünder. Und wenn du das bist, wenn du noch nie zu Jesus Christus gegangen bist und darum gebeten hast, dass sein stellvertretendes Opfer am Kreuz dich frei macht, dann tust du gut daran, das zu tun. Aber nicht pauschal und irgendwie, sondern indem du nachher beispielsweise zu mir kommst oder zu denen, die im Lobpreisteam auf der Bühne waren und sagst, ich habe es nicht ganz verstanden, aber ich weiß, dass es etwas in meinem Leben gibt, was ich verändern muss. Und ich will rein. Ich will nicht draußen sein. Wenn du diese Person bist, die sagt, es ist ja super, dass Jesus Christus für mich gestorben ist und ich bin froh darüber, aber ich möchte mein altes Leben so weiterführen wie bisher und ich bin zufrieden damit. Und ich möchte mich gelegentlich mit Wort Gottes und Gebeten, aber nicht mit mehr beschäftigen. Und ich möchte mich schon gar nicht der Autorität und dem Willen Gottes unterordnen. Dann kann ich im Augenblick nichts für dich tun. Gott hat dem Menschen einen freien Willen gegeben und ich kann nur bitten, dass er jede Einstellung, die so vorhanden ist, beseitigt und zeigt, dass wir geschaffen sind dafür, in seine Nähe zu kommen. Aber ich kann im Augenblick nichts tun. Wir können gemeinsam bitten, dass die Menschen, und das ist eine unserer Aufgaben, das ist eines der Gebete, die in dieser Schale verbrannt werden sollen, dass die Menschen, die draußen sind, reinkommen. Und dass die Menschen, die hier fahren, dass die Appetit kriegen, reinzukommen. Aber im Augenblick kann ich sonst nichts tun. Wenn du eine Martha bist, die sagt, nein, ich möchte geschäftig hin und her rennen und ich möchte das nicht verändern und ich glaube, so bin ich wichtiger. Und du sagst, Herr, hol doch meine Schwester hier raus, damit sie auch mitmacht. Dann kann ich im Augenblick auch nichts tun. Gott hat uns den freien Willen gegeben. Du kannst in diesem Zustand bleiben, aber du weißt ganz genau, dass dein Platz eigentlich da drin ist. So, mit zwei Gruppen würde ich jetzt gleich gerne beten. Das eine hatte ich versinnbildlich durch diesen Mann hier, der ältere Bruder ist. Und wenn du weißt, ich habe ein Bild, das mich fernhält. Ich weiß nicht genau, wie Gott ist. Ich habe einen Vater gehabt, der merkwürdige Dinge gemacht hat in meinem Leben und der mich abgeschreckt hat und ich traue mich nicht. Oder wenn du sagst, ich habe gar nicht gewusst, dass es hier die Möglichkeit gibt, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Ich dachte, wir sind geschaffen dafür, hier vorne im Bereich Gebete und Wort Gottes zu leben. Und ich wusste nicht, dass Gott uns noch näher kommen will. Dann können wir zusammen beten. Und vor allen Dingen auch, wenn du diese Frau oder auch Mann bist, der hier steht und dir wurde erzählt, dass du nicht würdig bist. Dass du bei dem Vorleben, das du geführt hast, nicht würdig bist. Oder dass du erst mal ein paar Jahre lang hier in diesem Bereich verbringen darfst. Und dann gibt es hier eine ganz lange Schlange und du stehst da, am Ende der Schlange. Aber wenn du weiterhin brav bist, dann stehst du in 10 Jahren da. Und wenn du es noch so lange machst, in 20 Jahren hier. Und dann, ja, wenn du in diesem Zustand bist, falsche Scham oder Menschen, die zu dir gesagt haben, du bist nicht wert, du bist nicht würdig, dann würde ich auch gerne mit dir zusammen beten. So, was wir jetzt also machen werden, ist, dass wir alle die Augen schließen, außer mir. Bitte mach das mal. Und wenn du zu den Menschen gehörst, die sagen, ich habe ein falsches Vaterbild, dann bitte ich dich, dass du jetzt aufstehst, damit wir zusammen beten können. Also wenn du sagst, ich habe ein falsches Vaterbild, das trifft auf mich zu, oder ich habe gar nicht gewusst, dass es diese Gemeinschaft mit Gott gibt, oder auch wenn diese falsche Scham da ist, wenn du Menschen in deinem Leben hattest, die sagen, du bist es nicht wert, du darfst da nicht rein, dann bitte ich dich, dass du jetzt entweder aufstehst oder dass du irgendwie ein Handsignal gibst. Da sind eine ganze Menge Leute, die das betrifft. Und damit wir zusammen beten können, bitte ich jetzt darum, Und ich finde das schon nett, die Sache mit dem Augen zumachen, ne? Dass die anderen das wenigstens nicht sehen. Aber zeig mal kurz, damit wir gemeinsam beten können. Hm? Ja. Ja. Da sind noch zwei, bitte. Trau dich. Sag jetzt nicht, ich nehme das mit nach Hause und ich kann das zu Hause in meinem Kämmerlein. Aha. Danke. Okay, lass uns zusammen beten. Vater, wir kommen jetzt vor dich. Und Vater, danke dafür. Danke, Herr. Danke, dass dort Gemeinschaft mit dir ist, Herr. Dass du uns geschaffen hast und gemacht hast und in unser Herz hineingeprägt hast, dass wir mit dir Gemeinschaft haben wollen. Herr, dass unsere Herzen dir dein Wort vorhalten, dass wir dein Angesicht suchen sollen und dass wir dein Angesicht suchen dürfen. Und Vater, ich bitte dich jetzt, wir kommen gemeinschaftlich vor dich und bitten dich, dass du diesen Menschen, die jetzt gesagt haben, ich hatte hier ein falsches Bild von dir, ich habe nicht gewusst, dass es das gibt, ich habe nicht gewusst, dass diese Nähe zu Gott möglich ist. Oder auch diese falsche Scham, Menschen, die reingesprochen haben in Leben und die gesagt haben, du bist unwürdig, du bist schlecht, du bist unwürdig, dass du kommst, Herr, und dass du das jetzt auslöscht. Geist Gottes, ich bitte dich, dass du jetzt kommst, dass du jetzt in die Herzen gehst und arbeitest, dass du falsche Vaterbilder, falsche Bilder von dir zerstörst, dass du herstellst dieses Bild von Liebe und Annahme und Vergebung, dass du tatsächlich bist. Und Geist Gottes, ich bitte dich, dass du kommst und abwäschst jede falsche Scham. Sprich jetzt zu den Herzen. Sohn, Tochter, du bist geliebt und angenommen. Du bist genau das, was ich wollte. Du bist das, was ich geschaffen habe. Und ich habe es gut gemacht. Ich habe es nicht schlecht gemacht. Sprich zu den Herzen. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass du zu mir kommen willst. Und die Dinge, die in deinem Leben geschehen sind und die Stellen, wo Menschen zu dir gesagt haben, du bist es nicht wert, du bist nicht würdig, du bist zweite Klasse, die tun mir genauso weh wie dir. Und ich lösche diese Stellen aus. Und für alle anderen ist jetzt 1-2 Minuten Gelegenheit, sich vom Geist Gottes zeigen zu lassen, wo sie stehen. Und zu antworten und Gott zu sagen, wo sie gerne hin möchten.